Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, der meistgehörte Wildkräuter-Podcast im deutschsprachigen Raum. Für alle, die mehr über Wildpflanzen erfahren wollen. Wir sind Melanie Göderiken und
Mo Röttgen, ausgebildete Wildpflanzenexpertinnen, Autorinnen und Dozentinnen. In unserem Wildkräuter-Podcast erfährst du, wie man sich ganzjährig und unkompliziert mit Wildpflanzen selbst versorgt. Wer uns zuhört, kann buchstäblich viel vom Wegesrand mitnehmen und in der wilden Küche, der Heilanwendung, in der Kosmetik und für mehr Wohlbefinden einsetzen.
Bei uns hörst du fundiertes Hintergrundwissen zu den Wildpflanzen, bekommst Impulse für verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten und wir führen Interviews mit renommierten Expertinnen, damit du das wertvolle Wissen über unsere Wildpflanzen sicher und alltagstauglich für ein gesundes und nachhaltiges Leben nutzen kannst.
Unsere Vision, gemeinsam die Wildpflanzen in den Fokus zu rücken und das Wissen um ihre wertvolle Kraft voll aufblühen zu lassen. Ausnahmsweise erwartet dich hier ein Megatrick und doch hoffentlich so spannend, dass du trotz der Länge bis zum Ende durchhörst. Es lohnt sich, denn wir nähern uns dem wohl einflussreichsten Botaniker, den die Welt hervorgebracht hat. Du hörst mehr über sein Leben, seine Werke und seine Rezeption und triffst auf einen facettenreichen Menschen, der uns bis heute an vielen Stellen begegnet. Gönn dir die Zeit und mach mal wieder eine abenteuerliche Zeitreise. Viel Spaß! Kraut History, Carl von Linné, die KI auf zwei Beinen. Gott schuf, Linné ordnete. Linné über Linné. Sein ganzer Kopf war System. Zitat von Johann Georg Grünitz, Zeitgenosse. Ich bin über diesen außerordentlichen Mann erschrocken. Ich habe unendlich viel von ihm gelernt, nicht nur Botanik. Außer Shakespeare und Spinoza wüsste ich nicht, dass irgendein Abgeschiedener eine solche Wirkung auf mich getan. Zitat von Johann Wolfgang von Goethe, 1817. Linnaeus ist die Blume im Knopfloch der schwedischen Wissenschaft. Eine Blume, die nicht verwelkt, obwohl die Zeit vergeht. Zitat vom Linné-Biograf Gunnar Broberg, 2019. Doch die moderne Vorstellung von Rassen lässt sich entstehungsgeschichtlich direkt bis auf die Seiten von Systema Naturae zurückführen. Zitat vom Linné-Biograf Jason Roberts, 2024. Diese markanten Zitate skizzieren einen äußerst spannenden Wissenschaftsdiskurs um einen immer noch herausragenden Menschen, dem wir bis heute in jedem Bestimmungsbuch begegnen, wenn wir das L-Punkt hinter dem lateinischen Namen der Pflanze lesen. Würden wir den Zitaten auch noch ein aktuelles KI-generiertes Bild hinzufügen, spuckt sie uns vielleicht einen jungen Mann mit Dreispitz aus, das wallende Haar zum Zopf gebunden, der mit suchend entschlossenem Blick in Kniebundhosen und gerüschtem Hemd auf einer besonderen Lichtung hockt, umringt von weichem Moos, Weidenröschen und Birken. Kitschig, künstlich, geleckt, glatt und in seiner Hyperrealität surreal. Und doch, und daher direkt am Anfang, Linné ist nach dem hier vertretenen Dafürhalten die erste KI auf zwei Beinen gewesen. Der erste, der in unermüdlichem Eifer 16.000 Datensätze von Tieren, Mineralien und vor allem Pflanzen in sich aufgesogen hat, um sie zu sortieren und zu kategorisieren. Wie eine künstliche Intelligenz der ersten Stunde. Eine steile These, daher der Reihe nach. Reisen wir erstmal rund 300 Jahre zurück in die Zeit der Aufklärung, einer faszinierenden und widersprüchlichen Zeit, in der das Denken zum Kult, das Entdecken zum Staatsziel, die Wissenschaft zum Leuchten und die Ordnung der Welt in Frage gestellt worden ist. Carl von Linné arbeitet an ihrer Neuschöpfung zu erheblichem Maße mit. Wir verfolgen eine beispielhafte Story voller Aufbruchsstimmung, Tatkraft, Wissbegier und Zähigkeit, in der das Glück wie ein seidenes Fädchen immer wieder mit von der Partie ist und ein einziger Mensch mit unermesslichen Informationsverarbeitungen über sich hinausgewachsen ist und der Nachwelt ein bis heute, wenn auch nicht mehr unumstrittenes System hinterlassen hat. Wir weben ausreichend Tragisches ein, damit die Geschichte filmreif bleibt. Denn am Ende vergisst dieser Mann, der seinen Namen von der Hoflinde seines Heimatdorfes ableitete, alles. Er hat 8000 Pflanzen einen Namen gegeben. Er hat sie aus der Taufe gehoben und gegen Anfeindungen verteidigt. Aber am Ende hat er seinen eigenen vergessen. Nach 70 Lebensjahren hat er sein riesiges Werk nicht mehr durchdringen können, weil sein Gehirn, sein Superrechner, nach 2 Schlaganfällen kaputt gegangen ist. Treffen wir nun auf diesen Ausnahmewissenschaftler und machen eine Tour de Rob, die in Schweden ihren Anfang nimmt. Erster Teil: Gestatten, mein Name ist. Beginnen wir naturgemäß mit seinem Namen. Kein Mensch auf Erden hat so viele vergeben. Nicht zuletzt hat er seinen eigenen geadelt. Denn eigentlich heißt Carl von Linné Carl Nilsson Linnaeus. Erst mit seiner späteren Erhebung in den Adelsstand fügt er das deutsche von hinzu und französiert der damaligen Mode entsprechend die lateinische Bezeichnung Linnaeus für die Linde, denn die markiert den Anfang der Geschichte. Sie steht auf dem Hof des Vaters im smoländischen Roshult, ein mächtiger Hofbaum, der seine herzergreifende Kraft über die Familie ausbreiten sollte. Kurz nach der Geburt des erstgeboren Karl am 23. Mai 1707 ziehen die Eltern ins benachbarte Stenbrohult, wo sein Vater Nils Ingemarsson Linnaeus eine Pfarrstelle hat. Es ist im Übrigen ziemlich crazy, dass dieser kleine Ort fußläufig nur 10 Kilometer vom Geburtsort des anderen Megaschweden liegt, einem gewissen Ingvar Kamprad, dem legendären IKEA-Gründer. Und es ist ebenso skurril, dass das Elternhaus Linnés exakt so aussieht, wie wir uns heute eine gemütliche Schwedeneinrichtung aus dem IKEA-Katalog vorstellen. Und wer das nachprüfen will, es ist bis heute noch zu besichtigen. Das typisch rot-weiße Holzhaus mit blank gescheuerten Holzdielen aus Kiefer, Wandmalereien, taubenblauen Möbeln und einem gemauerten Kamin. Und als wäre das alles noch nicht genug, nebenan sanfte Hügel, blühende Wiesen, ein See mit lauschigen Buchten und kleinen Inseln und natürlich dicken Findlingen von Flechten und Moosen überzogen. Ein Idyll wie in Astrid Lindgrens Bullerbü, und diese Landschaft darf Linné von Kindesbeinen an in sich aufnehmen. Der kleine Botanikus, wie er liebevoll genannt wird, bekommt vorm Haus sogar ein eigenes kleines Gärtchen und unternimmt schon bald zahllose Entdeckungsspaziergänge in die Umgebung, legt Herbarien an und lernt die damals verwendeten Pflanzennamen. Weit weniger unermüdlich ist seine Karriere als Schüler. Er suche Blumen, anstatt Phrases zu lernen, heißt es in einer frühen Biografie. Daher wird auch nichts aus des Vaters Wunsch, dass der Junge in seine Fußstapfen tritt und ein Theologiestudium absolviert. Karl ist in Sprachen mäßig bis gar nicht begabt. Ein früher Mentor erkennt jedoch das wahre Talent des Jungen und nimmt ihn bei sich auf, zunächst in der Universitätsstadt Lund. Und bereits hier erkennen wir ein Muster, dem wir später immer wieder begegnen und vielleicht mit dem guten Geist der Hoflinde, die er im Namen trägt, zusammenhängt. Linné ist ein Glückskind, das sein Leben lang von Förderern und Gönnern umgeben ist, die ihm, so wie hier, Türen in völlig neue Welten und Möglichkeiten eröffnen. Eine schöne Anekdote dazu. Im Haus des Professors, wo der nunmehr 20-Jährige wohnt, hört der Gastgeber des Nächtens ungewöhnliche Geräusche. Zitat: Linné war ein munterer Student, der wohl auch Gesellschaft liebte und gern recht lustig und froh war. Sein Hausvater denkt, er spiele mit Kumpels Karten, doch er findet ihn in Gesellschaft der größten bis dato erschienenen botanischen Werke vor dicken Folianten sitzen, was ihm fortan den freien Zugang zur Bibliothek ermöglicht. Wenig später studiert er weiter Medizin und Naturgeschichte in Uppsala, das liegt nördlich von Stockholm. Wieder findet Linné eine honorige Unterkunft, dieses Mal im Haus von Olof Celsius. Ja, das ist der mit dem Thermometer, doch das ist eine andere Geschichte. Er arbeitet dort an einem Katalog der Pflanzen des Botanischen Gartens. 1729 veröffentlicht er einen viel beachteten Aufsatz über die Fortpflanzungsorgane der Pflanzen, der die botanische Gelehrtenwelt ganz Europas in enorme Aufregung versetzen sollte. Zitat des Enzyklopädisten Grünitz. Er errichtete demnach ein ganz neues System, worin er die Gewächse nach ihren Geschlechtsteilen, in welchen er den einzigen soliden Grund zu einer systematischen Anordnung fand, ordnete. Was so zuvor noch keiner getan hat. Wir kommen darauf zurück. Dabei ist Linné ein Bettelstudent, wie er im Buche steht. Arm wie eine Kirchenmaus flickt er seine Schuhe mit Baumrinde. Sein Bauch ist so leer wie sein Geldbeutel. Doch Liné ist zäh und enorm leidensfähig, dabei kein Kind von Traurigkeit, ein eher kleiner Mann, von robuster Statur, mit wachen, dunklen Augen, der wissbegierig, eifrig, unverdrossen und unermüdlich die Natur in ihren Geheimnissen zu entschlüsseln versucht. Daher ergreift er begeistert die Möglichkeit, eine, wenn auch schwach finanzierte Lapplandreise zu unternehmen und begibt sich auf eine 5-monatige Entdeckungstour gen Norden. Seine Reisebeschreibung gehört noch heute zu den gern gelesenen ethnografischen Schriftstücken Schwedens, in der er eine innige Bindung an Land und Leute durchblicken lässt. Er schildert lebhaft die Natur, beschreibt die Arbeit der Menschen und beobachtet deren Lebensbedingungen. So entstehen wache Schilderungen der Regionen, die eine hohe Verbreitung erhalten. Liné entdeckt hier außerdem sein Moosglöckchen, das er später Linnea borealis tauft und das zu seiner Wappenpflanze werden sollte. Eine weitere Einladung, wie gesagt, Liné kennt immer zur richtigen Zeit die richtigen Leute und ist ein begnadeter Netzwerker, bringt ihn in die Bergwerksstadt Falun, um die Bedingungen in den dortigen Minen zu studieren. Einschub, Geigenklänge, vielleicht ein romantischer Sonnenuntergang. Denn hier trifft er auf seine spätere Frau Sarah, die Tochter des Bergwerksdirektors. Ich sah sie, staunte, wurde entzückt und in sie verliebt, behauptet er. Allerdings bringt sie eine anständige Mitgift mit und ist ein folgsames Mädchen, zumindest denkt er sich das so, denn die Ehe sollte später unter keinem guten Stern stehen. Doch dazu muss sie erst geschlossen werden und der gestrenge Brautvater stimmt der Verbindung nur unter der Voraussetzung zu, dass Liné eine Promotion vorzeigen kann. Das geht zu der Zeit am besten in Holland, dem gelobten Land für die Naturwissenschaften. Und weil er bereits viel publiziert hat, ist die Erledigung der Promotion eigentlich eine reine Formsache. Wie immer knüpft er, jetzt weit weg von Schweden, nahe Amsterdam, strategisch wichtige Kontakte mit den Granden der Botanik und kann nicht nur seine Traumstelle beim Bankier und Mäzen George Clifford ergattern, der als Direktor der niederländischen Ostindien-Kompanie gigantisch viel Geld verdient hat. Er nimmt auch dessen Garten, wir sollten präzisieren, Anwesen mit Park, Schlösschen, Naturaliensammlung und Tierpark als Kurator unter seinen Spaten. Und es gelingt ihm 1735 mit dem zunächst nur 11-seitigen Werk Systema Naturae der Paukenschlag in Sachen Ordnungssysteme von Pflanzen, die seinen späteren Ruhm begründen soll. Es folgen 2 glückliche Jahre in Holland, in denen Liné wie ein Besessener nahezu Tag und Nacht arbeitet. Als bettelarmer Student kommt er an und als botanischer Fürst wird er das Land verlassen. Hier findet er seine Berufung. Seine Bestimmung. Er schreibt, als wäre jeder Tag sein letzter. Sein Arbeitszimmer quillt über vor Funden, Vögeln, getrockneten Pflanzen und Büchern. Dabei ist er voller Daseinsfreude, heiter, kreativ, ein warmherziger Zeitgenosse mit viel Sinn für Komik, schelmisch, selbstbewusst und sicherlich stets nach Anerkennung gierend. Er spart nicht mit Eigenlob, schreibt etwa über seine Systema Naturae, sie sei ein, Zitat, Meisterwerk, das niemals genug gelesen und bewundert werden kann. Sein Motto lautet, Famam extendere facis, durch Taten Ruhm verbreiten. Bescheidenheit ist zwar eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr, könnte man ihm entgegnen, dessen konstante Selbstbeweihräucherungen zuweilen fast wie Beschwörungsformeln klingen. Die alte Säftelehre würde ihn außerdem als Sanguiniker bezeichnen, denn insbesondere beim Briefwechsel mit seinen Gegnern seines Systems erleben wir ihn durchaus aufbrausend und von hitzigem Temperament. Doch soweit ist es noch nicht. Liné darf nach England reisen, wo die Avantgarde der Botaniker sitzt und wo er zunächst besonders kritische Geister einzufangen versucht. Doch trotz Murren und Wehklagen der Traditionalisten, Linés neue botanische Sprache setzt sich tatsächlich zunehmend durch. Zitat seines Biografen von 1792. Er lernte die Schwierigkeiten und das unendlich Mühsame kennen, das die Einführung einer neuen Ordnung haben würde. Aber der Reiz der Erfindung, die Aussicht von Ehre und Ruhm, die sich ihm darbot, verstärkten seinen Eifer, machten die Arbeit zum Vergnügen. Doch irgendwann kann er seine Rückkehr nach Schweden nicht mehr aufhalten, denn promoviert ist er ja längst und, wir erinnern uns, Sarah sitzt seit nunmehr 4 Jahren im hohen Norden in der Warteschleife. Wieder zurück fällt er wie so häufig mit kaltblütiger Leichtigkeit auf die Füße und erhält eine Anstellung am Königlichen Bergwerkskollegium in der Hauptstadt Stockholm. Dort hält er Vorlesungen über Botanik und praktiziert als Arzt. In Sachen Start-up und Eigen-PR können wir an dieser Stelle reichlich von Linné lernen. Seine unerschütterlichen Lobhudeleien durchziehen seine Schriften wie ein roter Faden. Er lässt Bilder von sich im Lappland-Outfit reproduzieren, die er in den Uni-Netzwerken verbreitet. Botschaft: Das ist der schwedische Superbotaniker mit Mensch und Natur im Einklang. Instagram lässt grüßen. Außerdem ist er ein Meister des Vertriebs. So sucht er sich gezielt seine Kundschaft aus, positioniert sich klar und geht an Touchpoints mit hoher Zielgruppendichte, um es neudeutsch zu formulieren. Er spezialisiert sich nämlich auf Soldaten mit Syphilis. Zitat: Er redete ihnen zu, guten Mutes zu sein und ein Viertel Rheinwein zu trinken, mit der Versicherung, er wolle sie in 14 Tagen kurieren. Was tatsächlich geschah, und nach kurzer Zeit hat er eine ansehnlich laufende Privatpraxis. Es folgt im Lebensfilm von Linné eine kurze, krimihafte Episode um den botanischen Lehrstuhl in Uppsala, seinem eigentlichen Ziel, in dem ein gewisser Nils Rosén, sein Antipode in der Heimat, eine Rolle spielt. Nach einigen Intrigen und Missverständnissen tauschen einfach die Herren die Lehrstühle. Linné folgt auf den der Botanik und die Ethik, während der ausgebildete Mediziner Rosén die Medizin übernimmt. Zitat Linné: Durch Gottes Gnaden bin ich jetzt von der elenden Praxisschinderei in Stockholm erlöst. Ich habe jetzt die Stellung erhalten, die ich mir seit langem gewünscht habe. Exakt in der Mitte seines Lebens ist er also angekommen, gesettelt und mit einem Professorengehalt ausstaffiert, eine Familie um sich herum. In Klammern, seinem privaten Sexualsystem entspringen 7 Kinder, wovon 2 früh sterben. In einem hübschen Haus wohnend, in zartem Gelb und mit grünen Fensterläden, umringt von einem riesigen Garten und Gewächshäusern, durchaus bürgerlich bodenständig, und seine einzige Extravaganz ist ein reizendes Kaffeeservice mit dem nach ihm benannten Moosglöckchen. Wer mag, kann diese Idylle heute noch besuchen. Den botanischen Garten in Uppsala ordnet er nach seinem System und besiedelt ihn mit etwa 3000 verschiedenen Pflanzenarten, die ihm aus aller Herren Länder gesendet werden. Er ist auf dem Höhepunkt seiner geistigen Leistung. Seine Vorlesungen sind, man kann es fast so sagen, Events mit zig 100 Studierenden und seine Exkursionen ausgebuchte Veranstaltungen, bei denen Menschen mit Lupe, Köcher, Botanisiertrommel, Stift und der Systema Naturae buchstäblich in die Botanik gehen. Im Übrigen eine Modeerscheinung, die ganz Europa erfasst hat. Botanik ist gerade unfassbar angesagt, und findet jemand etwas Ungewöhnliches, lässt Linné ins Waldhorn blasen und die Gesellschaft hat ihre kleine Sensation. Vivat Linnaeus rufen sie. Linné nennt seine Schüler Apostel und schickt sie um die Welt, um noch mehr neue Pflanzen zu entdecken. Tragischerweise für die meisten ziemlich glücklos. Zitat: Der Tod vieler Menschen, die ich zum Reisen veranlasst habe, hat meine Haare grau werden lassen, gestand er einem Freund. Und was habe ich gewonnen? Ein paar vertrocknete Pflanzen zum Preis von viel Angst, viel Unruhe und Sorge. Hören wir ihn noch etwas mehr über seinen Alltag berichten. Jeden Tag lese ich öffentlich 1 Stunde vor und gehe danach mit einer Anzahl Zuhörer eine Art Privatkollegium durch. Nachdem ich so vor dem Mittagessen 5 Stunden gesprochen, lese ich am Nachmittag Korrektur, schreibe Manuskripte für den Buchdrucker und Briefe an meine botanischen Freunde, besuche den Garten und beschäftige mich mit denen, die mich besuchen. Sehe auch nach meinem Stückchen Land, sodass ich manchen Tag kaum Zeit habe zum Essen. Sein Ruf schallt bis ins Königshaus. Er pflegt gute Beziehungen zu den Royals und die aktuelle Königin Luise Ulrike ist die Schwester des wissenschaftsliebenden Friedrich des Großen von Preußen. An der Stelle vielleicht überhaupt noch ein kurzer Einschub zum politischen und gesellschaftlichen Umfeld zu Lebzeiten Linnés. Der Eisen- und Holzhandel floriert mittlerweile im hohen Norden und eben durch Einheirat nach Preußen schwappen Ideen eines aufgeklärten Absolutismus über den Kattegat. Werte wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit greifen um sich, wenngleich die Welt nach wie vor keine friedliche ist. Erbfolgekriege zerrütten das Jahrhundert, Hexenverbrennungen existieren neben neuen Denkmustern nach der Entzauberung der Welt nebeneinander. Der Blitzableiter wird erfunden, womit die Menschen sich auf dem Zenit ihrer Macht wähnen und die Natur als gezähmt ansehen. Wir stehen an der Schwelle des Maschinenzeitalters, in dem James Watt die Dampfmaschine an den Start bringt. Die chemischen Elemente wie Sauerstoff werden entdeckt. Mathematiker wie Euler oder Bernoulli stellen neue Gesetzmäßigkeiten auf, die die Natur zunehmend in den Griff zu bekommen glauben. Kunst, Kultur und Wissenschaft sehen blühenden Zeiten entgegen. Big Names sind etwa Leibniz, Voltaire, Rousseau, Lessing, Kant oder Bach. Der Kaffee wird zum Modegetränk, das auch Linné sehr schätzt. Und, so sehen es manche Historiker, ermöglicht erst die geistigen Höhenflüge einer zunehmend wachen Gesellschaft. In diesem Mindset katalogisiert Linné die königliche Naturaliensammlung. Im Alter von 40 Jahren wird er zum königlichen Leibarzt ernannt und erhält 5 Jahre später obendrein den Nordsternorden, der ihm seinen Adelstitel und ein Wappen nach eigenen Wünschen beschert. Das ist ein Schild mit 3 farbigen Feldern, die für die 3 Reiche der Natur, Mineralien, Tiere und Pflanzen stehen. Bekrönt vom Moosglöckchen wird das Ganze noch durch ein Ei als Symbol für die Natur geschmückt, welche so ihren Bestand wahrt und sich fortwährend fortpflanzt. Und doch, wir sind in einer guten Geschichte und in einem klassischen Lebenszyklus, der aus Werden und Vergehen seine Tragik schöpft. Irgendwann wendet sich das Blatt, weil er zu viele davon beschrieben hat. Zigtausend Schriftstücke und Werke sind von ihm nicht nur dokumentiert, sondern bis heute erhalten. Linné ist ein unermüdlicher Schreiber voller barocker Ausdrucksstärke, die übrigens im Kontrast zu seinen wenig ausgeschmückten, klar formulierten, taxonomischen Publikationen stehen. Denn dann, wen wundert's heute im Zeitalter der Selfcare, die Unlust packt. Depressive Stimmungen nehmen zu, Gliederreißen gesellt sich mit an den Schreibtisch. Der hochdekorierte Doktor, Professor, Leibarzt und Adlige altert schnell. Mit etwas über 50 kann er kaum noch gehen. Zitat: Hätte ich einen Strick und Mut, würde ich mich längst erhängt haben. Linné leidet unter Migräneanfällen, die er mit Quellwasser zu lindern versucht. Rheuma versucht er durch den Verzehr literweiser frischer Walderdbeeren Herr zu werden. Zitat: Wenn ein Baum seine größte Höhe erreicht hat, dann muss er fallen. Was auch immer seine höchste Vollendung erreicht, stürzt von da ab sogleich seinem Ende zu, weiß auch Linné. Die Hoflinde, die ihn namentlich umfängt, wirft ihre Blätter ab. Er hadert mit sich, ist müde und erschöpft, und letztlich löst sich sein genialer Geist in 2 Schlaganfällen mit Lähmungserscheinungen und möglicherweise Hirnblutungen auf. Zitat aus einer fast zeitgenössischen Biografie: Sein Geist verfiel wie sein Körper. Die Worte, die er sprach, er, der in der Blüte seines Lebens sich als der systematischste Kopf des Jahrhunderts gezeigt hatte, waren mehrenteils ein Chaos verworrener, unzusammenhängender Ideen. Peng. Am 8. Januar 1778 stirbt ein unfassbar gelehrter und zutiefst gläubiger Mensch, bis zum Schluss in der göttlichen Ordnung verhaftet, deren Schleier er zugleich zu lüften versucht hat und der seinen eigenen Nachruf selbstredend in der Schublade gehabt hat und über sich sagt: Kein Naturwissenschaftler hat mehr Beobachtungen in der Natur angestellt. Keiner hat einen solideren Einblick in alle 3 Reiche der Natur zugleich gehabt. Keiner war ein größerer Botaniker und Zoologe. Keiner hat mehr Werke geschrieben, besser, ordentlicher, aus eigener Erfahrung. Keiner hat eine so über alle Welt ausgedehnte Korrespondenz gehabt. Keiner hat so viele Schüler in so viele Teile der Welt ausgeschickt. Keiner wurde mehr namhaft in aller Welt. Keiner war Mitglied von mehr wissenschaftlichen Gesellschaften. Zitat Ende. Nochmal. Peng. Seine letzte Ruhestätte findet er in einem Sarg aus Eiben im ehrwürdigen Dom zu Uppsala. Damit ist die erste KI auf 2 Beinen tot. Es lebe sein Werk. Denn diese Datenmengen, die dieser botanisch Besessene produziert hat, sind zu gewaltig, um sie aus der Welt zu schaffen. Zwar verhökert seine Frau, die Zeitgenossen als herrschsüchtig und eigennützig beschreiben, seinen gesamten Nachlass für ein Apfel und ein Ei nach London, doch bildet er mit 26 Kisten voll mit 14.000 Pflanzen, 158 Fischen, 3.198 Insekten und 1.564 Muscheln sowie einer Bibliothek aus 1.600 Büchern den Grundstock der bis heute aktiven Linné Society. Wenden wir uns nun also seinem Werke zu. Zweiter Teil: Von Rang und Namen. Objekte werden unterschieden und erkannt, indem wir sie methodisch klassifizieren und ihnen zweckdienliche Namen geben. Folglich bilden Klassifizierung und Benennung die Grundlage unserer Wissenschaft, sagt Linné, der wie kein anderer in die Geschichte als Systematiker vor dem Herrn eingehen sollte. Und das ist durchaus sehr wörtlich zu nehmen. Er benennt, etikettiert und ordnet alles, was ihm für die Füße fällt, und setzt es in den Baukasten der Schöpfung, die der Allmächtige in seiner unendlichen Weisheit einst unveränderbar geschaffen hat. Hier sind nun folgende Aspekte verfolgenswert. Erstens, der Zustand der Botanik zu Linnés Zeit gleicht einem chaotischen Wildwuchs an Benennungen und Zuschreibungen. Zweitens, Linné ist in einem Weltbild aufgewachsen, das die Bibel wörtlich nimmt. Und drittens, Linné packt alles Belebte in ein System aus Bezeichnungen und versucht sich an der Einteilung der Pflanzen gemäß ihrer Fortpflanzungsorgane. Dazu jetzt mehr. Zum Wildwuchs. Wir sparen uns an dieser Stelle einen detaillierten Ritt durch die Geschichte der Botanik. Nur so viel sei verraten. Schon der Grieche Theophrast schlägt im 3. Jahrhundert vor Christus Einteilungen aller Gewächse vor. Von ihm stammt die Kategorisierung in Bäume, Sträucher und Kräuter. Lange Jahrhunderte arbeiten Wildpflanzenkundige überdies mit einer überschaubaren Anzahl an Arznei- und Nahrungspflanzen. Wir erinnern uns, dass eine Kräuterfrau eigentlich nur 7 Kräuter gut, wirklich gut zu kennen braucht, um in ihrem Lebensumfeld gesund erhalten klarzukommen. Doch 7 sind ab der Neuzeit, der Zeit der Renaissance, längst nicht mehr genug und der Horizont erweitert sich im steten Drang nach Eroberungen, Erkundungen und botanischen Feldzügen. Im 16. Jahrhundert entstehen die ersten botanischen Gärten. Überall suchen abenteuerlustige Männer nach neuen Arten, die sie unter Aufbringung unfassbarer Anstrengung ins Gelehrtenstübchen überführen. Es wird botanisiert, was die Erde freigibt. Daraufhin gibt es bereits zahlreiche Ansätze, ein System zu kreieren, dieser neuen Vielfalt Herr zu werden. Zu Linnés Zeit en vogue ist der Franzose Joseph Piton de Tournefort, der in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wirkte. Er beschreibt nicht 7, sondern 7000 Pflanzenarten anhand ihres Blüten- und Fruchtaufbaus und teilt sie in knapp 700 Kategorien ein. Er schafft damit ein wichtiges, wenngleich schwer zu memorierendes System, das dennoch schnell große Beachtung gefunden hat. Kurze Zeit später lebt Sébastien Villon und befasst sich genauer mit der Funktion von Staubblättern und Fruchtknoten sowie Blütenteilen, was Linné stark inspirieren sollte. Linné kann also auf viele Vordenker zurückgreifen, doch niemand strukturiert und mistet zugleich so konsequent aus wie heute vielleicht nur noch Marie Kondo. Zur göttlichen Ordnung. Zu Zeiten von Linné hängt die Welt noch, wenngleich langsam quietschend, in ihren Angeln. Es gibt relativ festgefügte Meinungen, wie das Universum, die Sterne und der Mond zusammenhängen, nämlich statisch und vor allem erschaffen von Gottes Hand und von niemandem sonst. Linné gehört zu den letzten religiös motivierten Naturforschern, fromm und naiv, täglich betend, abergläubisch und überzeugt von seiner Mission, von Gott auserwählt worden zu sein, mit eisernem Besen Ordnung in des Schöpfers Reich zu bringen und einen Masterplan allen Lebens auf Erden aufzustellen. Er revolutioniert die Biologie, indem er in der Natur aufräumt, so schreibt er. Seit Tournefort sind über 1000 generische Namen verändert und eingeführt worden. Was ich für Ursache habe, sie zu verändern? Keine andere, als weil sie aus keinem richtigen Grunde, auf keinem richtigen Gesetze beruhen. Wir befinden uns 100 Jahre vor Charles Darwins maßgeblicher Enthüllung der Evolutionsmechanismen. Noch wird die biblische Genesis für bare Münze genommen. Ein artiger Geistlicher hat sich sogar die Mühe gemacht, alle zeitlichen Hinweise aus der Bibel zusammenzutragen und errechnet, dass die Welt am 23. Oktober 4004 vor Christus erschaffen worden sei. Daher setzt Linné logischerweise die Schöpfungsgeschichte an den Anfang seiner Einleitung von Systema Naturae und definiert, alles Lebende stammt aus dem Ei ab. Alle Arten stammen von einem Grund ab und sind einmalig so und nicht anders von Gott geschaffen. Kommen wir also endlich zu Linnés Systemen und erinnern uns an die eingangs geäußerte These, Linné sei eine KI auf 2 Beinen. Beim maschinellen Lernen erfasst eine KI die Eingabedaten und ist in der Lage, sie in Klassen einzuordnen. Mustererkennung ist ein wesentliches Merkmal. Nichts anderes macht Linné. Er war Empiriker, der alles, was er sah, meisterhaft in Aufstellungen und Listen darstellte. Ein Paukenschlag ist sein Frühwerk, Präludia Sponsaliorum Plantarum, dieses Thema Sexuale, das er im draufgängerischen Jünglingsalter von 24 Jahren verfasst hat. Linné teilt aufbauend auf Vaillants Schrift die Welt der Blütenpflanzen und ihre Verwandtschaftsverhältnisse anhand der Zahl von Reproduktionsorganen, Stempeln und Staubgefäßen ein. Die Anschaulichkeit macht die Methode leicht verständlich. Linnés Biograf schreibt 1794: Die scharfsinnigen Bemerkungen, die Vaillant von dem Geschlechte der Pflanzen machte, fielen Linné auf, läuterten und bestätigten seine eigenen Beobachtungen, zündeten ein neues Licht an, leiteten kurz den Jüngling in einer glücklichen Stunde auf den Gedanken eines neuen Systems, durch welches eine bessere Ordnung in der Einteilung der Pflanzen eingeführt werden könne, wenn man diese von dem Geschlechte derselben, von der Anzahl der Staubfäden und Staubwege hernehme. Also zählte Linné wie ein Maikäfer, wie viele Staubblätter etwa eine Pflanze hatte, und konnte sie dann neu sortieren. Er erschafft damit ein neues Verfahren zur Pflanzenklassifizierung, eben nach Zahl und Anordnung von Staubgefäßen und Fruchtblättern in der Blüte. Insgesamt 26 Kategorien, deutlich leichter zu merken als Tournefort, knapp 700 Einteilungen. Linné schafft mit der Zuordnung gemäß der als unveränderlich angesehenen Fortpflanzungsorgane erstmalig Klarheit und Präzision. Nicht nur diese radikale Vorgehensweise ist neu, auch die Art und Weise ihrer Beschreibung. Hören wir seine durchaus blumigen Worte dazu. Die Blütenblätter tragen nichts zur Zeugung bei, sondern dienen nur als Brautbett, das der große Schöpfer so großartig vorbereitet hat. Es ist geschmückt mit kostbaren Bettvorhängen und mit vielen süßen Düften parfümiert, damit Bräutigam und Braut ihre Hochzeit mit größter Festlichkeit begehen können. Wenn das Bett so vorbereitet ist, dann ist die Zeit für den Bräutigam gekommen, seine geliebte Braut zu umarmen und sich ihr hinzugeben. Selbstredend, ein Shitstorm bricht los. Der Bischof von Carlisle schimpft über die, Zitat, unanständige Lüsternheit. Sein steter Widersacher Johann Sigisbeck aus Preußen bezeichnet die Schrift als widerwärtige Hurerei. Zitat, wer hätte gedacht, dass Glockenblumen, Lilien und Zwiebeln zu solcher Sittenlosigkeit fähig wären? Es ist vom schwedischen Scharlatan die Rede, der sich erdreistet, menschliche Genitalien mit pflanzlichen Organen zu vergleichen. Obszön und wollüstig sei das. Und doch? Aufmerksamkeit, Awareness und Reichweite, um im Social-Media-Jargon zu bleiben, ist ihm gewiss. Tatsächlich überlebt ihn diese Systema Sexuale kaum. Das Zählen von Staubgefäßen und Stempeln war ein praktischer Leitfaden für die Identifikation in der freien Natur, aber kollidierte in tieferen Sedimenten der Einteilungen. So kommen bei der Systematik etwa völlig unterschiedliche Pflanzen wie Ulmen und Karotten in einen Topf. Linnés französischer Gegenspieler, der Universalgelehrte und Zeitgenosse Buffon, macht mit Linnés Sexualsystem kurzen Prozess. Zitat, ich habe dieses System, also das von Linnaeus, nicht nur für höchst verachtenswert und minderwertig befunden, sondern auch für zu angestrengt, unsicher und trügerisch. Und ich würde sagen, sogar für schlichtweg unbedeutend. Anders verhält es sich mit Linnés Hauptwerk, der Systema Naturae, die in der ersten Auflage 1735 erscheint und der noch weitere 11 Editionen folgen sollten. Sie bildet eine systematische Einteilung der Natur in die Reiche der Tiere, Pflanzen und Minerale durch die 5 aufeinander aufbauenden Rangstufen Klasse, Ordnung, Gattung, Art und Varietät. Die erste Auflage erscheint in einem großen Format und optisch mit einer Excel-Liste aus dem 18. Jahrhundert zu vergleichen. Diese Tabellen ermöglichen es Linné, schnell und genau große Datenmengen zu verarbeiten. Hier deutet er an, was in Species Plantarum von 1753 zur Perfektion treibt. Dort beschreibt er tausende von Pflanzenarten und legt die Grundlage für die botanische Nomenklatur, die die Welt der Botaniker 1905 offiziell absegnet. In diesem Werke, welches Linné immer selbst für sein größtes Meisterwerk hielt, hat er gezeigt, welche Einsicht er in der Botanik besaß. Und schwerlich wird irgendeines in dieser Wissenschaft reicher an selbstuntersuchten Gewächsen sein. Denn es gibt viele, welche von dem reden, was sie nicht gesehen. Aber Linné redet von dem, was er gesehen und examiniert hat. schreibt sein Biograf Karl Lappe 1826. Und in der Tat, alle in Species Plantarum beschriebenen Pflanzenarten kennt Linné aus eigener Anschauung. Konsequent vergibt er zwei lateinische Namen, einen Gattungsnamen und einen Artnamen, also einen Vor- und einen Nachnamen. Schluss ist mit Tagetes maximum rectus, Flore maximum multiplicato, Sulfurei coloris. Die größte gerade Sammetblume mit sehr großer, gefüllter, schwefelgelber Blume. Linné sagt, das ist die Tagetes erecta, aufrechte Studentenblume. Und so ist sie noch heute in jedem Gartencenter zu finden. Wortreiche Beschreibungen haben in Benennungen nichts mehr zu suchen. Linné verpasst nicht weniger als 5.940 Pflanzen zweigliedrige Bezeichnungen auf Latein, dem gemeinsamen sprachlichen Nenner in den Wissenschaften. Von Acalypha australis bis Zygophyllum spinosum. Manche Arten führen wir auch als Nicht-BotanikerInnen häufig im Munde, wie Absinth, Azalee oder Amaryllis. Dabei verwendet Linné klare Regeln. Keine Wörter länger als 12 Buchstaben, Abschaffung aller bereits bestehender zusammengesetzter Namen, Verbot aller Namen, die nicht aus dem Lateinischen und oder Griechischen stammen. Kein Entdecker darf sich selbst im Namen verewigen, Ausnahme Linné selbst, eben mit dem Linnea borealis, dem Moosglöckchen, in dem er sich unsterblich werden lässt. An Kritikern wie dem oben erwähnten Sigisbeck rächt er sich mehr oder weniger subtil, indem er eine vermeintlich hässliche Pflanze Sigisbeckia nennt. Linnés Innovation besteht also mit der knappen Namensvergabe in der Angabe von Adressen, von genauer definierten Orten auf der Landkarte der Schöpfung, und zwar in einer unfassbaren Konsequenz und Entschiedenheit. Er bringt die damals bekannte Mineralien-, Tier- und Pflanzenwelt in eine logische Ordnung gemäß eines hierarchischen Systems und packt die Natur in Kästchen, die wie die beliebten russischen Matroschka-Puppen ineinander verschachtelt sind. Was da aus Europas Norden in die Gelehrtenstuben schwappt, sollte sich bis zum heutigen Tag, wenn auch jetzt mit Einschränkungen, durchsetzen. Italien etwa verbietet bis 1773 dieses System. Die Briten nehmen eine ambivalente Haltung ein, in deutschen Landen tobt ein fetter Streit und im vorrevolutionären Frankreich hat zunächst eben erwähnter Buffon das Sagen. Buffons Art zu denken basiert auf den Methoden von Beobachtung und Experiment. Er versucht, die Entstehung der Lebewesen durch Urzeugung aus kleinsten Teilchen und ihre Entwicklung als Folge klimatischer Veränderungen zu erklären und setzt dem hierarchischen System Linnés die Idee einer evolutionären Stufenleiter entgegen. Buffon verabscheut künstliche Systeme, wie es eben auch das Alphabet ist, wo 1524 zum Beispiel ein italienischer Linguist das J als 10. Buchstaben definiert hat. Buffon, die Gefahr bestehe darin, das Gerüst mit dem Bauwerk zu verwechseln. Methoden und Systeme brächten uns zwar den Naturwahrheiten näher, aber sie seien menschliche Konstrukte und daher von Natur aus fehlerhaft und unvollständig. Buffon hält es für falsch, physische Objekte so zu behandeln, als seien sie Abstraktionen. Und genau das macht Linné jedoch, wenn er ein einziges Exemplar betrachtet und es zur Definition einer ganzen Art verwendet. In einem Naturbild Buffons oder eines späteren Alexander von Humboldts lässt sich die Natur nicht einfach so in Schubladen packen. Andere finden, er scheint so eitel zu sein, dass er sich einbildet, der ganzen Welt Vorschriften machen zu können. Der deutsche Albrecht Haller, mit dem ein 12-jähriger Briefwechsel überliefert ist, schimpft, Linné habe die ganze Botanik über den Haufen geworfen und missbilligt dessen Eigenmächtigkeit aufs Schärfste. Und doch. Linné hat das richtige Buch zur richtigen Zeit lanciert. Binnen weniger Jahren nach der Veröffentlichung von Species Plantarum haben die meisten Botaniker die binäre Nomenklatur und die umfassenden Reformen ihres Autors akzeptiert, wenn auch zähneknirschend. Es gibt einfach keinen praktikableren Ersatz, so künstlich das System auch von manchem empfunden ist. Doch wie hat Linné diese Sichtbarkeit und Rezeption in vollkommen analogen Zeiten ohne massenmediale Verbreitung geschafft? Nun, dieser Mensch hat tausende Briefe geschrieben, seine Bücher quer durch den Kontinent versendet und ein Netzwerk bedient, das gigantisch gewesen ist. Ihm kommt zugute, dass er sich leicht connecten kann und bereits in den wilden Twenties eine wissenschaftliche Community aufbauen konnte, die er durch seine Reisen durch Europa mit vielen persönlichen Begegnungen verfestigt hat. Auch seine Schüler sind wichtige Multiplikatoren. Er hat bedeutende Fürsprecher und formuliert einfach, anschaulich und wenig elitär. Sein Beitrag zur Taxonomie und zur Systematisierung der Natur ist ein Quantensprung in der Biologie gewesen, die fortan zu boomen beginnt. Dazu Linné: Nun ist alle Welt besessen, auf dem Gebiet der Botanik zu schreiben. Jetzt können sie ohne Mühe vorankommen, gemäß meiner Methode. Mir gelingt es nicht, so schnell zu lesen, wie sie herausbringen. Alles muss ich dann in mein System einfügen, schreibt er 1762. Seit 1867 regelt der internationale Code der botanischen Nomenklatur die Namensgebung als offizieller Beginn für die wissenschaftliche Vergabe von Pflanzennamen und fußt auf Linnés System, das dann allerdings mit der Entdeckung der DNA und der Möglichkeiten der Genomsequenzierung deutliche Risse bekommt. The story goes on. Jeden Tag entdecken Forscher und Forscherinnen auf der Welt neue Arten, oft unklar, welche Zugehörigkeit sie in Linnés Baukasten zu haben scheinen. Es gibt mittlerweile 1 Million beschriebener Arten auf diesem Erdball, wovon man davon ausgeht, dass es ungefähr 5 bis 11 Millionen Arten sind, während Linné von einem Gesamtvolumen auf der Erde von ungefähr 40.000 ausging. Würde man die Welt der Mikroben noch hinzunehmen, käme man auf 1 bis 6 Milliarden. Die heute möglichen genetischen Analysen schaffen vor allem ganz neue Verbindungen und decken andere als bislang angenommene Verwandtschaftsverhältnisse auf. Dieser Umstand und weitere moderne Lesarten am Werk Linnés sägen an seinem Sockel. Dritter Teil: Nomen est Omen. Bevor wir die Säge ansetzen, beginnen wir mit den Ehrenbezeugungen, die zu jedem Jubiläum nicht nur in Schweden formuliert werden. Zeitgenössische Figuren wie Kaiserin Maria Theresia oder der König von Sardinien machen den Gesandten Schwedens ein Kompliment darüber, dass ihr Vaterland einen Linné besitze. Auch Friedrich der Große oder eingangs zitierter Goethe sprechen mit Achtung von ihm. Selbstredend darf auch die heutige Thronfolgerin, Prinzessin Victoria von Schweden, im royalen Reigen nicht fehlen. Sie adelt eine Gedenkfeier anlässlich seines 300. Geburtstag im Jahr 2007 in Stenbrohult, seinem Geburtsort. Überhaupt sind die Schweden lange Zeit sehr stolz auf ihren Blumenkönig gewesen, den alle von 1985 bis 2017 in der Tasche trugen, weil der vielgenutzte 100-Kronenschein sein Konterfei zierte. Linné-Briefmarken sind beliebte Motive und seine Wirkungsstätten beleben heute wohlmeinende Schauspieler und schlüpfen ins Linné-Gewand mit bezopfter Perücke, besticktem Rock und knielangen Hosen. Linné ist früh zum Liebling der volksnahen Kultur geworden, der mit seinen Fans durch die Felder schreitet, sowie Land und Leute wohlmeinend unter die Lupe nimmt. Sein leicht verständliches Klassifizierungssystem hat lange als Musterbeispiel für die Demokratisierung des Denkens hergehalten. Mr. Flower Power erhält 1885 eine monumentale Statue im Stockholmer Humlegarden und lässt die Vorbeigehenden zu ihm aufsehen. Doch auch die Erinnerungskultur ist Kind ihrer Zeit und verändert sich. 1985 holen ihn die Menschen in Chicago in die Mitte ihres Parks und gestalten eine moderne, viel nahbarere Linné-Plastik, wo der Meister im dynamischen Lauf eine Blume pflückt. Die Rezeption wird vielschichtiger, vermengt sich mit aktuellen Diskussionen und verwebt unseren Zeitgeist mit Linnés Welt. Wer mag, kann sich selbst ein Bild machen und wühlt sich durch die 6000 Briefe an und von Linné, allesamt digital zugänglich. Oder pflügt sich durch die 1792 auf Deutsch erschienene Publikation »Leben des Ritters Karl von Linné« von Dietrich Heinrich Stöver, der eine enorm detailreiche Schilderung auf knapp 800 Seiten nah an Zeitzeugen des Smoländers aufgeschrieben hat. Jedes Jahrhundert erscheint dann mindestens eine neue große Biografie, zuletzt sogar zwei. Im Jahr 2019 beschreibt der schwedische Historiker Gunnar Broberg Linné facetten- und kenntnisreich und fängt sein Leben in seiner ganzen Komplexität und Widersprüchlichkeit ein. Dagegen lässt der US-Amerikaner Jason Roberts in einer kritischen Biografie, auf Deutsch 2024 erschienen, wenig gute Haare am Schweden und stellt ihn in eine Linie mit der aktuellen Rassismusdebatte. Zum Schluss daher noch einige Punkte zur Linné-Kritik. Linnés statische Sicht auf Natur. Seit der Schöpfung wurden keine neuen Arten mehr geschaffen, sagt Linné. Denn eine Rose bleibt immer eine Rose. Gleiches bringt Gleiches hervor. Linnés Klassifikationssystem ist stark auf die Unveränderlichkeit der Arten ausgerichtet, da er die Schöpfungslehre wörtlich nimmt. Es gibt genauso viele Arten, wie der Herrgott sie zu Beginn geschaffen hat. Es kann also keine Entwicklung, keine Evolution geben. Ein Wort, das erst zum Ende des 18. Jahrhunderts zaghaft in die Gelehrtenschriften Einzug hält und eben erst durch Darwin 100 Jahre nach Linné durch die Decke geht. Linné lebt zu einer Zeit, in der zwar schon viele am Thron Gottes herumwerkeln und die göttliche Weltordnung ins Wanken bringen. Doch er will nur eins, diese Ordnung noch einmal festigen und Ruhe ins Chaos bringen. So nennt man ihn auch Kanzleibeamter des Herrgotts, in seinem stetigen Registrieren von Ähnlichkeiten, Einteilen und Beschreiben. Und er wäre schon bereit gewesen, an die Veränderung von Arten zu glauben, gestand er, wenn es die Heilige Schrift denn zuließe. Obwohl Linné ein brillanter Systematiker war, nehmen ihn auch schon manche Zeitgenossen und Nachfolger als zu dogmatisch wahr. Die strikte Fixierung auf sein System lässt wenig Raum für alternative Ansätze oder Interpretationen in der Naturkunde. Und auch er selbst ist Opfer seiner eigenen Kategorisierungen. Zum Beispiel presst er Beobachtungen auf Biegen oder Brechen in die Systeme oder er verändert Zuschreibungen von der einen Auflage auf die nächste. Widerspruch duldet er nicht. Zu groß ist sein Selbst- und Sendungsbewusstsein, indem er sich zum Zentrum eines geordneten Universums macht, das doch eigentlich nur einen Schöpfer kennen dürfte. Viele Zuschreibungen werden später als fehlerhaft erkannt. Das Beispiel von der vermeintlich nahen Verwandtschaft von Ulme und Möhre haben wir schon gehört. Ähnlichkeiten spiegeln eben nicht unbedingt die Zugehörigkeit zu einer Familie wider. Linné ordnete und irrte. Wie wir also heute mit viel umfangreicheren wissenschaftlichen Methoden wissen. Daher haben nachfolgende Generationen an Forschenden umfangreiche Änderungen an seinem System vorgenommen. Zu den ursprünglichen drei Reichen von Linné, Tiere, Pflanzen und Mineralien, sind fünf weitere hinzugekommen, die Pilze, Chromista, Protozoen, Archaea und Bakterien. Die fünf ineinander geschachtelten Kästen, also Reich, Klasse, Ordnung, Gattung und Art, die Linné als perfekt und vollständig ansah, werden in der Regel auf sieben erweitert, mit dem Zusatz von Stamm zwischen Reich und Klasse und Familie zwischen Ordnung und Gattung. Was heute von Linnés ursprünglichem System übrig bleibt, ist eine Hierarchie von Kategorien und die Verwendung von binären Namen. Die Rassismusdebatte. Der Big Bang zum Schluss. Im Juni 2020 bricht nach dem unsäglichen Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis weltweit die Hölle los. Menschen skandieren für Black Lives Matter und demonstrieren gegen Polizeigewalt und Rassismus. In diesen Strudel gerät auch Carl von Linné. In Schweden kursiert eine Petition, in der es heißt, seine Worte wurden zitiert, wenn Menschen erklärt haben, warum sie getötet, gefoltert, versklavt und vernichtet haben. In der Schule haben wir jedoch nur eine eindeutig vorgenommene Geschichte über die Seite von Karl gelesen, die uns über Glockenblumen und Fichten unterrichtet hat. Woher kommt dieser Anwurf? Nun, Linné hat nicht nur alle Mineralien, Tiere und Pflanzen geordnet, sondern auch den Menschen selbst in sein System mit aufgenommen. Ein Schritt, der ihm später als Fallstrick ausgelegt werden soll. Er bezeichnet den Menschen als Erster als Homo sapiens und stellt ihn auf eine Stufe mit Affen. Genauer, Ordnung der Anthropomorphen, Säugetierordnung Primates. Vor allem aber unterteilt er in der 10. Auflage der Systema Natura im Jahr 1758 die Menschen noch einmal nach ihrer Herkunft und fügt einen Farbcode hinzu, also der weiße Europäer, der rote Amerikaner, der gelbbraune Asiate und der schwarze Afrikaner. Außerdem schustert er ihnen Beschreibungen zu, die sich zu rassistischen Kategorien auftürmen sollten. So sei der schwarze Afrikaner zum Beispiel träge und wenig unternehmerisch, während der Europäer intelligent und erfindungsreich sei. Damit spielt er einer perfiden Rassenideologie der Folgejahrzehnte in die Hände, weil wir eben auch aufgezeigt haben, wie viel Gewicht seine Schriften gehabt haben. Obwohl seine Absichten wissenschaftlich waren, wurde seine Arbeit von Kolonialmächten instrumentalisiert und in kolonialen Kontexten genutzt, um die Welt aus europäischer Perspektive zu ordnen. Denn der in Linné hineininterpretierte Subtext liefert den steten Freibrief zur Unterdrückung, wenn der offizielle Archetypus des Menschen nur weiß und männlich sein kann. Auch sein viel verbreitetes PR-Bild in Tracht der Samen würden wir heute sicherlich als kulturelle Aneignung definieren. Linné lebt in einer Zeit, in der sich Europas Mächte einen Wettlauf um die fettesten Stücke im Kuchen der Landnamen liefern. Sein System trägt in der Tat dazu bei, die Katalogisierung von Ressourcen und Menschen in den kolonialisierten Gebieten zu fördern. Unmissverständlich geht Biograf Jason Roberts mit Linné ins Gericht. Auch wenn zur Mitte des 18. Jahrhunderts der Begriff der Rasse noch fließender verwendet worden ist, sei es fadenscheinig, Linné hier nicht in die Pflicht zu nehmen. Linné sei bestrebt gewesen, pauschalen Charakterisierungen von Völkern als universell gültige Eigenschaften Vorschub zu leisten. Linnés Werk aus dem 18. Jahrhundert über die Klassifizierung des Menschen ist eine der Wurzeln des modernen Rassismus, heißt es auch auf der Website der Linnean Society, der britischen Wissenschaftscommunity. Zitat weiter: Die Linnean Society hat die Absicht, sich den Folgen des wissenschaftlichen Rassismus entgegenzustellen. Anders argumentiert Biograf Gunnar Broberg. Linné moralisiere über alle Menschen auf verschiedenen Kontexten, aber eben auch über die Europäer. Entscheidende Triebfeder sei nicht die hierarchisch wertende Zuschreibung von Eigenschaften, sondern sein Eifer, alles Leben auf der Erde klassifizieren und organisieren zu wollen. Nun, Linné ist durch und durch ein Kind seiner Zeit mit all ihren eurozentristischen Vorurteilen und Denkmustern, die eben nicht einer diskriminierungssensiblen Weltsicht des 21. Jahrhunderts entspringen. Ohne Zweifel, seine Werke haben entsetzliches Leid, Unterdrückung und Ungerechtigkeit befördern können, so wie viele gut gemeinte Erfindungen letztlich pervertiert worden sind. Was bleibt also von dieser schillernden, umstrittenen und folgenreichen, lindenbeschützten Persönlichkeit, deren Leben wie ein Film nun an uns vorbeigezogen ist und der vor unserem geistigen Auge wie eine Pflanze aufblühte, dann zu voller Pracht erwuchs, um schließlich in dem ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen allen Lebendigens aufgenommen zu werden. Sein Naturbild ist nicht ganzheitlich, organisch. Es ist kein Ökosystem, in dem alles mit allem zusammenhängt, wie es Buffon und dann vor allem 50 Jahre später Alexander von Humboldt aufgefasst haben. Das ist nicht sein Ansatz. Er will Ordnung schaffen, übersichtliche Listen anlegen und Kategorien festlegen. Er will nicht alles auf einmal in einem verwobenen Netzwerk darstellen, obschon er ein begnadeter Netzwerker gewesen ist. In der Natur braucht Linné die lineare Struktur, nicht das unkontrollierbare Ineinanderfließen, wo jeder Flügelschlag eines Schmetterlings Kaskaden an Veränderung auslösen kann. So hat er letztlich auch dem analytischen Blick des Sezierens Vorschub geleistet, den die Laborwissenschaften bald nach seiner Lebenszeit unter Mikroskop zum neuen Leitbild erheben werden. Sein Lebenswerk besteht darin, das erste vollständige systematische Schema für die Klassifizierung aller lebenden Organismen zu entwickeln und zigtausendfach bei Pflanzen, Tieren und Mineralien anzuwenden. Ein weiteres Fakt ist, dass Linnés unermessliche Arbeit bis in unsere Kräutersammelstreifzüge ihren Niederschlag findet. Er standardisiert die Beschreibungsmethodik und sorgt für eine einheitliche Verwendung der Terminologie rund um den Globus. Er führt die bis heute gültige binäre Nomenklatur und eine neue botanische Sprache ein. Dank seines eigenmächtigen Durchgreifens in Sachen Vereinheitlichung und Vereinfachung von Bezeichnungen haben sich Menschen bis heute weltweit miteinander über seine Sprache austauschen können. Selbstredend ist das ein Konstrukt, eine kulturelle Vereinbarung, um die enorme Komplexität des Lebens auch nur ansatzweise verstehen zu können. Außerdem sorgt er durch ausgeklügelte, innovative Marketingstrategien für seine Unsterblichkeit. Und noch ein letztes, so banal es klingt, er erhebt die tabellarische Darstellung zum Stilmittel, die einen blitzschnellen Überblick ermöglicht. Seitdem ist die Tabelle die Grundlage für Datenverwaltung aller Art geworden. Denn Linnés Vision, die ganze Vielfalt des Lebens auf diesem Planeten zu beschreiben, bleibt immer noch eine große Herausforderung. Die wachsenden Mengen an Informationen über unsere Welt zu verarbeiten und zu durchdringen, ist heute selbst mit der Digitalisierung und mit globalen Netzwerken noch längst nicht ausdiskutiert und auserzählt. Linné braucht heute keinen Sockel mehr, weil seine Errungenschaften längst in jedem Smartphone angekommen sind. Er ordnet die Welt wie keiner vor und keiner nach ihm. Ein wahrer Big Data König. Die erste KI auf zwei Beinen.
Hat dir die Folge gefallen? Und möchtest du mit uns gemeinsam das Wildkräuterwissen weiter wachsen lassen?
Dann freuen wir uns über deine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen. Empfehle uns weiter und tippe auch gerne auf den Folgen-Button, damit du keine neue Folge verpasst.
Immer auf dem Laufenden bist du mit dem Luna Herbs Newsletter. Hier bekommst du exklusive Downloads, Specials nur für AbonnentInnen, ungewöhnliche Rezepte und noch mehr geballtes Kräuterwissen zum Nachlesen.
Alle Infos hierzu findest du in den Shownotes. Und alles über uns versammelt die Webseite www.lunaherbs.de.